Die Aufzeichnung beginnen. Läuft das?
Ja.
Super. Dann sind wir jetzt auch live im Fernsehen übertragen. Ich beginne also mit Tagesordnungspunkt 1, der jetzt öffentlich stattfindet. Für die Zeitplanung haben wir zu Beginn 15 Minuten einen mündlichen Bericht der Ministerien und im Anschluss 45 Minuten für Frage und Antworten. Es wird 3 Fragerunden geben mit jeweils 3 Minuten, wobei Frage und Antwort in diesen 3 Minuten sozusagen stattfinden müssen. Danach beginnt die nächste Fragerunde. Für den Tagesordnungspunkt 1, für die Strategie der Bundesregierung zur globalen Gesundheit, liegt Ihnen die Strategie vor. Uns interessieren insbesondere, wie die aktuelle Umsetzung voranschreitet und wie der Review-Prozess aussieht. Auch ist für uns von großem Interesse, welche Prioritäten die verschiedenen Ressourcen der globalen Gesundheit setzen und welche Bereiche stärker adressiert werden müssen. Nicht zuletzt wollen wir erfahren, wie Synergien mit den Strategien anderer EU-Länder und Nicht-EU-Länder sichergestellt werden. Stellvertretend für alle beteiligten Ressorts wird Herr Unterabteilungsleiter Zubal aus dem BMG zunächst mündlich in diese umfassende Thematik einführen. Ich begrüße auch Frau Unterabteilungsleiterin Dr. Vorwerk aus dem BMZ, ich glaube digital. Ist das richtig? Ja, da ist sie. Herzlich willkommen. Und ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter des Auswärtigen Amtes, des BMBFs, des Bundeskanzleramtes, des BMFs, des BMWKs, des BMELs und des BMUVs. Im Anschluss an die mündliche Einführung durch Herrn Zubal können wir dann unmittelbar mit den Fragen beginnen. Jetzt gebe ich das Wort an Sie, Herr Zubal. Vielen Dank, dass Sie da sind und uns einen Einblick geben zunächst.
Herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Unterausschusses, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zunächst möchte ich mich ganz herzlich für die Gelegenheit bedanken, heute stellvertretend für die Bundesregierung über den Review-Prozess zur Strategie der Bundesregierung zur globalen Gesundheit zu sprechen, den das BMG ja federführend verantwortet. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Nicht umsonst heißt die Strategie der Bundesregierung globale Gesundheit gestalten, gemeinsam handeln, Verantwortung übernehmen. Mir bedeutet das nicht nur viel, da ich davon überzeugt bin, dass wir die globalen Gesundheitsrisiken unserer Zeit nur wirklich gemeinsam angehen können, sondern eben auch, weil die Koordination des Review-Prozesses in unserem Haus extrem zeitintensiv war und sehr viel Raum eingenommen hat. Und daher freue ich mich heute, Ihnen mal erste Einblicke auch in die Ergebnisse geben zu können. Im Oktober 2020, zu einer Zeit, wo einige heute, müssen wir schon was sagen, leider allgegenwärtige geopolitische Herausforderungen noch weniger präsent waren, hat die Bundesregierung die Strategie zur globalen Gesundheit verabschiedet. Das war für uns ein Meilenstein, denn wir haben es nicht nur geschafft, das Thema globale Gesundheit langfristig auf unserer politischen Agenda zu verankern, sondern vor allem ist es uns auch gelungen, ein Rahmenwerk zu entwickeln, das wirklich das echte Orientierung schafft. Und daher möchte ich zunächst auf die fünf zentralen Ziele dieser Strategie eingehen. Und ich werde es dann im weiteren Verfahren noch auch gerne erläutern. Erstens die Förderung der Gesundheit und Prävention von Krankheiten. Zweitens die ganzheitliche Betrachtung der Zusammenhänge zwischen Umwelt, Klima, Wandel und Gesundheit. Drittens die Stärkung der Gesundheitssysteme weltweit, aber eben auch der Schutz vor grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren, der uns ja aus aktuellem Anlass gerade auch wieder sehr, sehr beschäftigt. Und schließlich fünftens die Förderung von Forschung und Innovation im Gesundheitsbereich. Ende 2023, infolge eines Beschlusses der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, haben wir einen Review-Prozess der Strategie eingeleitet, der die bisherige Umsetzung der Strategie reflektiert und eine Feinjustierung unseres Engagements bis 2030 auch dienen soll. Den Review-Prozess haben wir ebenso wie die Strategieentwicklungsprozess partizipativ angesetzt, wie Sie wissen. Wir hatten staatliche und nichtstaatliche Akteure, die ihre Perspektiven eingebracht haben. Und auch an dieser Stelle möchte ich hierzu auch nochmal sagen, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle Ressorts und an alle Mitglieder dieses Unterausschusses, die sich bei dieser Abfrage auch so aktiv beteiligt haben. Und darüber hinaus, und das möchte ich auch kurz erwähnen, die Kohärenz mit der EU-Strategie zu globaler Gesundheit aufrechtzuerhalten und auch auszubauen, wurde auch die EU-Kommission hierzu befragt. Die Rückmeldung von den Befragten zur Umsetzung der Strategie der Bundesregierung für globale Gesundheit war im Kern sehr, sehr und grundsätzlich sehr, sehr positiv. Die Bundesregierung bringt sich im Sinne eines ersten strategischen Priorität auf verschiedenen Ebenen für die Gesundheitsförderung, Prävention und Gesundheitskompetenz ein. Hierzu möchte ich kurz ausführen. Wir arbeiten aktiv in internationalen Organisationen, Initiativen und Partnerschaften um übertragbare und nicht übertragbare Krankheiten zu bekämpfen. Besonders erwähnen möchte ich hier mal als Beispiel das Global Health Protection Programm, das Sie alle kennen, das ein anschauliches Beispiel für Ressort- und institutionenübergreifende Zusammenarbeit ist. Ziel des Programms ist es ja, Partnerländer weltweit bei der Prävention und Bewältigung von Epidemien und auch Pandemien zu unterstützen. Besonders daran ist vor allem, dass die Experten...
Überhörst du mich wenigstens, Tanja?
Ganz kurz, ich merke gerade, der digitale Raum ist anscheinend nicht mit dem Audio verbunden. Also Sie können uns nicht hören.
Aber ich glaube, die anderen hören auch nichts, oder?
Wir hören Sie jetzt, aber Sie können uns nicht hören.
Machen wir das mal damit.
Ich höre dich schon, aber sonst...
Entschuldigung, Herr Tuber, eine kurze Unterbrechung wegen der Technik. Mal gucken, wir das Problem schnell. Sind wir denn laut gestellt? Ja. Können Sie uns jetzt hören? Nein. Wahrscheinlich nicht. Können Sie uns jetzt hören? Das ist super. Na, das war ja. Erfolgreich. Dann darf ich Sie bitten, dazu einfach weiter fortzuführen. Für alle Gäste im digitalen Raum, wir hatten jetzt schon begonnen. Anscheinend war technisch etwas nicht, sozusagen hat es nicht geklappt, aber wir hatten schon eine kurze Einführung durch Herrn Zuball, der jetzt weiter fortfahren wird und dann gibt es Rückfragen.
Ja, also ich war, um es mal einzuordnen, für die, die mich nicht hören konnten, bei der ersten Priorität. Da war ich angekommen, gerade bei dem Global Health Protection Programm, das ich besonders erwähnen wollte. Und sagen wollte, dass besonders daran ist, dass die Expertise und die Kernkompetenzen spezialisierter deutscher Fachinstitutionen auch international eingesetzt werden. Zudem ist Deutschland drittgrößter staatlicher Geber der globalen Initiative zur Ausrottung von Polio, war Gründungsmitglied, wie Sie wissen, des Access to COVID-19 Tools Accelerators und ist auch aktives Mitglied im globalen Fonds für AIDS, Tuberkulose und Malaria sowie der Impfallianz Gavi. Auf europäischer Ebene beteiligt sich Deutschland an allen 5 Gesundheits-EU-Initiativen, zum Beispiel gegen nicht übertragbare Krankheiten und zur Herstellung von Impfstoffen, Arzneimitteln und Gesundheitstechnologien in Afrika. Zum Schutz der menschlichen Gesundheit und Umwelt vor Belastung mit Schadstoffen wurde 2023 unter deutschem Vorsitz das globale Rahmenwerk zum Schutz vor Chemikalien, sogenannte Global Framework on Chemicals, eingerichtet. Weiterhin engagiert sich Deutschland für die Einrichtung eines Weltchemikalienrats, der Lösungen entwickeln sollen, wie wir bei weltweit steigender Chemikaliennutzung zukünftige Schadstoffbelastung auch vermeiden können. Das zweite strategische Ziel der Strategie, also die ganzheitliche Betrachtung der Zusammenhänge zwischen Umwelt, Klimawandel und Gesundheit und dessen Nexus erfordert bei der Umsetzung die Mobilisierung aller beteiligten Ebenen, um gemeinschaftlich und auch unter Berücksichtigung der Grundprinzipien des One Health Approaches die in der Strategie zugrunde gelegten Ziele auch zu erreichen. Auch hier ein Beispiel ist zum Beispiel die Verhinderung möglicher neuen Pandemien an der Quelle. Mit dem Treuhandfonds Nature for Health unterstützen wir Länder in Zoonosen-Hotspots bei einer anderen Nutzung von Naturräumen, die den Kontakt zwischen Menschen und Wildtieren von vornherein verringern soll. Deutschland leitet zusammen mit der Weltbank eine Arbeitsgruppe zum Zugang zu Finanzmitteln und Anpassung an die Folgen des Klimawandels im Gesundheitswesen unter dem Dach der Alliance for Transformative Action on Climate Change. Auch hat die Bundesregierung den erstmaligen Gesundheitstag bei der Weltklimakonferenz 2023 mitgestaltet. In der Entwicklungszusammenarbeit ist der Fokus auf Gesundheitssystemstärkung Priorität 3 in der Strategie. Das ist auch schon lange Deutschlands politischer Kompass. Ein Schwerpunkt in dem Bezug legen wir darauf, dass die Basisgesundheitsversorgung besonders für in Armut lebende Menschen und weiter marginalisierte Gruppen auszuweiten, sowie auch die sexuelle und reproduktive Gesundheit und die Rechte zu stärken. Ein besonderes Anliegen. Durch substanzielle finanzielle Beiträge und technische Unterstützung stärkt die Bundesregierung multilaterale Finanzierungsmechanismen wie den GFATM, den Pandemic Fund und auch Gavi. Auf europäischer Ebene unterstützt Deutschland die Entwicklung eines europäischen Raums für Gesundheitsdaten, einem der Eckpfeiler der Europäischen Gesundheitsunion, dem Ziel, Gesundheitssysteme zu stärken und Forschung und Innovation auch voranzutreiben. Die Bedeutung des vierten strategischen Schwerpunkts, also der grenzüberschreitenden Begegnung von Gesundheitsgefahren, haben wir noch alle lebhaft im Kopf. Der kürzliche Mpox-Ausbruch hat uns dies erneut einmal mehr vor Augen geführt. Die Bundesregierung hat eine Vielzahl von relevanten internationalen Prozessen unterstützt, um den globalen Gesundheitsschutz weiter zu stärken. Die beschlossene Weiterentwicklung der internationalen Gesundheitsvorschriften im Rahmen der diesjährigen Weltgesundheitsversammlung war dahingehend mit Sicherheit auch ein Meilenstein. Weitere Beispiele sind für die globale Gesundheit strategisch enorm wichtigen Verhandlungen des Pandemieabkommens. Gerade hatten wir ja eine zweiwöchige Marathonsitzung zur Weiterverhandlung, aber auch die Mitfinanzierung des WHO-Notfallfonds und natürlich des Pandemic Funds, das Global Health Protection Programm sowie bilaterale Zusammenarbeit zur Verbesserung der Pandemieprävention und Vorsorge unter Berücksichtigung des One Health Approaches, zum Beispiel mit der Ostafrikanischen Gemeinschaft und der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS. Covid-19 hat der Welt aber auch vor Augen geführt, dass es wichtig ist, weltweit über diversifizierte Produktionskapazitäten zu verfügen. Die Afrikanische Union hat sich da zum Beispiel das Ziel gesetzt, bis 2040 60% der auf dem Kontinent benötigten Impfstoffe in Afrika zu produzieren. Die Bundesregierung fördert dieses Ziel ausdrücklich und die lokale Pharmaproduktion seit 2021. Das bringt mich zur letzten strategischen Priorität Nummer 5, nämlich der Förderung von Forschung und Innovation für globale Gesundheit. Hier unterstützt Deutschland zur Bekämpfung von vernachlässigten und armutsassoziierten Erkrankungen, beispielsweise gemeinnützige Produktentwicklungspartner, schaffen sowie die European and Developing Countries Clinical Trial Partnership und fördert auch Forschungsschwerpunkte für Gesundheitsinnovation in Subsahara-Afrika. Deutschland beteiligt sich im Rahmen des vorbereitenden Projekts Be Ready zudem an der Entwicklung einer neuen EU-Partnerschaft Pandemic Preparedness, um Forschung und Entwicklung zu Pandemievorsorge auch nachhaltig zu unterstützen. Die Bundesregierung stärkt auch weiterhin die Entwicklung und die Zurverfügungstellen neuer Antibiotika in den internationalen Initiativen Combating Antibiotic Resistant Bacteria Pharmaceuticals Accelerator, auch bekannt als CARB-X, und Global Antibiotic Research and Development Partnership, GARDP. Außerdem beteiligt sich die Bundesregierung an neuen europäischen Forschungspartnerschaft One Health Antimicrobial Resistance. Zudem investieren wir auch über die KfW-Entwicklungsbanken Gesundheitsfonds, den sogenannten Health Impact Funds, die die Verfügbarkeit von innovativen Gesundheitsprodukten und Technologien in Ländern mit geringen Einkommen sichern sollen. Aber auch diverse Forschungs- und Produktionspartnerschaften werden gefördert, wie das WHO-mRNA-Technologie-Transferprogramm oder auch nationale themenübergreifende Initiativen wie die German Alliance for Global Health Research. Doch nicht nur hinsichtlich der bisherigen Umsetzung der Strategie der Bundesregierung zur globalen Gesundheit ergab der Review-Prozess auch wertvolle Einblicke, die noch näher zu analysieren sind und auch neue Impulse hinsichtlich zukünftiger Schwerpunktsetzung der Bundesregierung geben können. Es wird zum Beispiel empfohlen, dass die Bundesregierung künftig verstärkt präventive Lösungsansätze fördert und sich vermehrt auf einen Fokus auf nicht übertragbare Krankheiten legt. Mehr Aktion ist nötig, vor allem im Kampf gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und mentale Erkrankungen. Gleichwohl müssen wir gemeinsam daran arbeiten, die Erfolge im Bereich von Infektionskrankheiten zu sichern und auch weiter auszubauen. Zudem wird empfohlen, klimaneutrale und krisensichere Gesundheitssysteme, Pandemievorsorge und den global gerechteren Zugang zu medizinischen Gegenmaßnahmen weiter voranzutreiben und auszubauen, unter Sicherung geistiger Eigentumsrechte und bei Beachtung der entsprechenden internationalen Abkommen. Generell gilt Deutschland als ein zuverlässiger Partner in der globalen Gesundheitspolitik, der erfolgreich zur Stärkung der WHO und der multilateralen Strukturen, Forschung und Innovation sowie Universal Health Coverage beiträgt. Auch das Engagement der Bundesregierung für eine werteorientierte globale Gesundheitspolitik und die demokratische Teilhabe der Zivilgesellschaft wird sehr geschätzt. So, jetzt fragen wahrscheinlich viele, wie geht es denn jetzt weiter? Dazu möchte ich noch kurz drei Sätze sagen. Die Ergebnisse werden weiter ausgewertet und am ersten prägnanten Ergebnisbericht bis Ende 2024 überführt. Ziel ist es hier, den Ergebnisbericht zum Review-Prozess im nächsten Jahr zu veröffentlichen. Ich glaube, erstes Quartal 2025.
Zweites Quartal
2025. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, für uns alle sollte der Ergebnisbericht und die darin formulierten Schwerpunktsetzungen als Orientierung dienen, wertvolle und kohärente Beiträge zu wirksamer und relevanter globaler Gesundheitspolitik zu leisten. Aber keine Bedenken, dass wir viel erreichen können, wenn wir die Ergebnisse ernst nehmen, wenn wir einander zuhören und das Große und Ganze, nämlich das Recht auf Gesundheit für jeden Menschen ohne Diskriminierung, nie aus den Augen verlieren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Und wir bedanken uns für den sehr ausführlichen Bericht. Vielen Dank, Herr Zubeil. Und wir kommen jetzt zur Fragerunde. Das Verfahren habe ich vorhin erklärt und die SPD beginnt. Danach ist Union, Grüne, FDP und AfD dran. Jeweils 3 Minuten für Frage und Antwort. Wir stoppen die Zeit. Von der SPD, Frau Rudolph, bitte.
Ja, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Zubeil, für die Einführung und auch fürs Betonen von vielen Projekten, in denen Deutschland nochmal in der globalen Gesundheit aktiv ist. Ich möchte mich auch wirklich ausdrücklich bedanken, dass aus so vielen Ministerien gerade VertreterInnen hier sind. Das zeigt uns auch, dass das Thema wirklich in allen Ressorts eine große Rolle spielt und dass das wirklich ressortübergreifend erarbeitet wurde. Das ist für mich sehr positiv zu sehen. Zu den Fragen. Herr Zubeil, an Sie würde ich die erste richten wollen. Und zwar hatten wir das auch in diesem Unterausschuss schon diskutiert, dass ein großer Vorteil der Strategie ist, dass sie sich wirklich auf sehr, sehr viele Bereiche erstreckt. Ein für uns etwas kleines Manko war immer, dass es keine richtig scharfe Überprüfbarkeit gibt. Deswegen wäre das meine Frage, ist das im Prozess angesprochen worden und ist es Teil des Review-Prozesses, zu schauen, wie man die Überprüfbarkeit verbessern kann, welche Indikatoren da eine Rolle spielen könnten und ob man hier auch das ressortübergreifende Handeln insofern stärken könnte, dass einzelne Ressorts einzelne Verantwortlichkeiten bekommen.
Herr Zubeil, wir haben noch 2 Minuten. Ja.
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Vielen Dank dafür. Es ist aktuell nicht geplant und es war auch ehrlich gesagt eine bewusste Entscheidung, die Strategie nicht durch messbare Indikatoren zu ergänzen. Zum einen lag das wirklich daran, dass es ein enormer Arbeitsaufwand ist bei einer verbleibenden Implementierungszeit von knapp 5 Jahren. Und wenn man das in die Abwägung mit reinfließen lässt, würden wir sehr viel Zeit darauf verwenden, eben Indikatoren zu entwickeln mit einem doch fragwürdigen Output dazu bei der verbleibenden Zeit. Der aktuelle Review-Prozess zeigt aber auch, dass die Strategie in ihrer aktuellen Form eigentlich als Leitlinie für alle Beteiligten dienen soll und da auch hilfreich ist. Und auch das würde wiederum dann dazu führen, wenn jetzt Indikatoren entwickelt worden wären, ich stelle es einfach mal anheim, ob das nicht wirklich auch den Sinn und Zweck der Strategie dann etwas konterkarieren würde.
Vielen Dank. Die 40 Sekunden nehmen wir, glaube ich, eher mit, als dass wir jetzt noch eine Frage versuchen in der Zeit.
Ich weiß nicht, ob das. Okay, wir gucken mal, ob das möglich sein wird, aber machen wir so. Dann die nächste Frage von der Union, bitte. Herr Dr. Braun.
Ja, erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ich glaube, dass an den Zielen dieser Strategie sich im Hause fast alle einig sind. Aber ich möchte anschließen an die Frage: Tun wir eigentlich genug? Tun wir das Richtige? Also, wie monitoren wir eigentlich unseren Erfolg? Und Sie haben ja zum Beispiel auch vorgetragen, dass das Thema Polio-Ausrottung ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und dass Deutschland auch in verschiedenen Gremien sich da um Kontinuität bemüht. Und im Einzelplan 23 für den Haushalt 25 sinkt der Ansatz für die globale Polio-Eradication-Initiative von 37 auf 20 Millionen Euro. Das ist für mich so ein Indiz und deshalb würde ich an dem Beispiel gerne mal von der Bundesregierung wissen, wodurch dieser fast 50-prozentige Abwuchs begründet ist. Und vielleicht kann auch das Finanzministerium mal sagen, was uns ja schon helfen würde, wenn wir nicht den Erfolg unserer Verausgabung messen, dass wir wenigstens mal wissen, wie diese Strategie mit Geld unterlegt ist. Also wie viele, welche Haushaltstitel in welcher Höhe zahlen in diesem Jahr und im Regierungsentwurf 25 auf die Umsetzung dieser Strategie ein. Das würde mich interessieren.
Dann habe ich zuerst Herr Zubeil und danach das BMF. Herr Zubeil.
würde gerade so Puls an BMZ hier übergeben wollen.
Danke. Ja, sehr gerne. Ich gucke aber noch mal erst zu meiner Unterabteilungsleiterin. Tanja Vorwerk, soll ich übernehmen? Ja? Okay, gut. Ja, Herr Abgeordneter Braun, wir wurden von der Entscheidung selber ein bisschen überrascht. Wir bedauern das natürlich auch sehr. Ich glaube, das ist jetzt aber eine reine Vermutung. Es hat ein bisschen damit zu tun, dass in der mittelfristigen Finanzplanung für GPI tatsächlich nur 17 Millionen vorgesehen waren. Und aus welchen Gründen, darüber kann man auch nur spekulieren. Das wurde ja schon vor einigen Jahren aufgestellt, dass man da vielleicht gedacht hat, es sieht so gut aus bei der Poliobekämpfung, dass man das langfristig so ein bisschen abschmelzen kann. Und in der derzeitigen Situation, in der wir jetzt waren, war es natürlich unglaublich schwer, da jetzt durchzusetzen, dass die mittelfristige Finanzplanung da noch mal so massiv angehoben wird. Wir hatten uns dafür eingesetzt, aber es hat leider nicht geklappt. Wir liegen jetzt mit 20 Millionen zumindest etwas über der Finanzplanung, aber ist natürlich auch vor dem Hintergrund dessen, was jetzt gerade in Gaza passiert, in der Tat nicht ausreichend. Und wir haben intern natürlich die Hoffnung, dass vielleicht die eine oder andere Million noch im parlamentarischen Prozess dann doch noch umgeschichtet werden kann, um diese schiefe Balance etwas gerade zu richten. Aber vielleicht auch noch das BMF.
Ja, BMF, gerne, wenn Sie. Ist das digital dabei?
Ja, hallo, Stefan Olbermann vom BMF. Ja, ich bin digital zugeschaltet. Ja, Abgeordneter Braun, vielen Dank für die Frage. Ich kann leider zu ganz konkret auf Ihre Fragen Ihnen keine Auskunft geben, wie viel Mittel wir hier insgesamt zur Verfügung haben. Das liegt natürlich auch daran, dass diese Strategie sich natürlich aus vielen Einzelmaßnahmen zusammensetzt, die über verschiedene Ressorts und verschiedene Einzelpläne dann verteilt sind. Und der BMF ist ja, was das dann angeht, jeweils mit den zuständigen oder betroffenen Ressorts dann jeweils in Verhandlungen. Und die fachlichen Prioritäten, die werden dann jeweils durch das einzelne federführende Ressort gesetzt. Hierzu hat BMG ja im Prinzip auch ausgeführt.
Vielen Dank. Dann kommen wir zur nächsten Fraktion. Das wäre die Bündnis die Grünen. Frau.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich weiß gar nicht, an wen die Frage am besten gerichtet ist. Mich würde interessieren, inwieweit die Bundesregierung versucht, sich zu koordinieren und Synergieeffekte mit der globalen Gesundheitsstrategie der EU organisieren, vor allem in Bezug auf den Prioritäten Pandemiebekämpfung und Gesundheitsstärkung der Gesundheitssysteme. Und welche Auswirkungen man in der Bundesregierung erwartet durch die Entwicklung auf EU-Ebene, wie zum Beispiel die kürzliche Ernennung des neuen Kommissars für die INPA, also International Partnerships, und die Tatsache, dass globale Gesundheit in dessen Mission Letter nicht explizit erwähnt wurde. Wie bewährt ist das einzuschätzen? Ich weiß nicht, wer von Ihnen die Frage am besten beantworten kann.
BMG sagt, es beginnt.
Ich kann mal anfangen. Versuchen es einzuordnen. Also zunächst für die Synergien ist es ja so, dass die Bundesregierung auch durch eine Vielzahl von Maßnahmen sich aktiv zur Umsetzung der EU-Strategie für die globale Gesundheit auch einsetzt und mitarbeitet. Es ist ja nicht so, dass das jeder in seinem eigenen in seiner eigenen Sphäre macht. Kann ich zum Beispiel konkret sagen, dass sich verschiedene Ressorts an EU-Initiativen im Bereich der globalen Gesundheit auch beteiligen. Es gibt eine Vielzahl von den sogenannten Team Europe-Initiativen zu globaler Gesundheit. Auch daran ist die Bundesregierung beteiligt, was natürlich auch irgendwo die Synergien erhöhen kann, aber auch vor allem die strategische Annäherung zwischen den teilnehmenden Mitgliedstaaten auch dienen soll. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen, dass sehr viele europäische Mitgliedstaaten alle ihre eigene Strategie zur globalen Gesundheit hatten. Das müssen wir auch im Blick behalten. Ich würde es hiermit bewenden lassen.
Ja, vielleicht einfach, um das noch mal etwas plastischer zu machen von Seiten des BMZ. Also wir arbeiten mit der Kommission sehr eng zusammen im Bereich Impfstoff- und Pharmaproduktion, also in der Team-Europe-Initiative MAF+.
Da sind mehrere Kolleginnen aus meinem Referat wirklich sehr eng dran. Da gibt es pro Woche sicherlich 2 bis 3 Sitzungen, stimmen uns da eng ab. Im Übrigen auch in der Umsetzungsstruktur der sogenannten TES. Also da arbeiten wir auch sehr eng zusammen, auch mit den Kollegen von den Umsetzungsorganisationen der Franzosen und der Belgier. Das läuft ganz gut. Es ist sicherlich noch nicht in allen Bereichen der globalen Gesundheit so eine enge Zusammenarbeit. Das muss man auch ganz selbstkritisch einräumen. Da ist sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben. Aber es ist natürlich auch immer eine Frage der Zeit. Deswegen haben wir gesagt, dass wir jetzt ganz gezielt unseren Schwerpunkt auf das Thema Impfstoff- und Pharmaproduktion setzen wollen. Und wie gesagt, da ist der Austausch sehr eng. Danke.
Vielen Dank. Dann kommen wir zur FDP-Fraktion. Herr Gerschau.
Ja, ich möchte noch etwas feststellen, Herr Braun. Nicht das Finanzministerium entscheidet über die Verteilung der Gelder innerhalb der Ministerien. Das legen in voller Souveränität die Ministerien selbst fest. Also die Ministerien bilden die Prioritäten dabei und nicht das Finanzministerium. Meine Frage oder mein Thema, das Thema sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte von Frauen und Mädchen, das Thema Familienplanung kommt mir zu knapp vor in der Strategie der Bundesregierung zur globalen Gesundheit. Dabei spielen diese Themen gerade auch auf Sicht der Bevölkerungsdynamik eine große Rolle. Wie wird dies gesehen im BMZ und BMG?
Wer möchte beginnen? BMZ, BMG? Dann BMG vielleicht und danach. Oder digitaler Raum, Frau Vorberg?
Ich kann das gerne beantworten, ja. Sie wissen, dass in Ausformung der Gesundheitsstrategie das BMZ ja in einem seiner politischen Schwerpunkte sexuelle und reproduktive Gesundheit von Mädchen und Frauen hat. Das hat bei uns dazu geführt, dass wir mit sehr großem Einsatz zum einen uns in den Boardgremien wie GFF einsetzen und auch im politischen Dialog. Ich müsste das jetzt selber nochmal in dem Text nachlesen, muss ich ehrlich sagen, weil es in meiner Arbeitswirklichkeit einen so großen Raum einnimmt und wir auch international wirklich da eine Vorreiter- und Leadership-Rolle übernommen haben. Aber ich nehme es gerne nochmal mit und kann Ihnen aber versichern, dass, wenn es da nicht so abgebildet ist, wie Sie sich das vorstellen, wir in der täglichen Arbeit wirklich Deutschland extrem gut positioniert haben und dort auch die Ministerin ja in diversen Gremien, die sie auch selber aufgesetzt hat, wie Women X und We the Women, also wirklich Positionen bezieht, die sehr, sehr klar und politisch pointiert ist. Over.
Vielen Dank. Gibt es noch Ergänzungen oder das sehe ich gerade nicht? Dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Fraktion. Das wäre die AfD-Fraktion.
Ja, danke schön. Deutschland ist ja immer noch einer der Hauptzahler in Richtung der Weltgesundheitsorganisation. Und zwar sind die Zahlen jetzt etwas reduziert worden. Nur im Vergleich zu anderen europäischen Ländern zahlen wir immer noch relativ viel. Gibt es hier eigentlich Bestrebungen, dort diese Last, gerade auch vor dem Hintergrund der Haushaltssituation, etwas abzuwälzen, dass man sich diese Zahlen doch etwas besser aufteilt unter den europäischen Partnern? Oder gibt es seitens der europäischen Partner, beispielsweise Frankreich, kein besonderes Interesse, die WHO in dem Maße zu unterstützen, wie wir das tun?
Die Frage ist an, sozusagen an den Raum gerichtet. Wer möchte? BMG. Ja.
Dann. Also ja, ich kann mal anfangen. Zunächst ist es ja nun so, dass die Beitragszahlungen an die WHO drastisch, wirklich drastisch nach unten revidiert werden mussten. Selbstverständlich ist es auch uns ein Anliegen, dass alle einen angemessenen Beitrag zur WHO beitragen. Und Sie wissen, dass es vor einem Jahr oder waren es anderthalb Jahren die Working Group on Sustainable Financing gab, nämlich genau das. Man sagt, wir müssen eigentlich das, helfen, dass die WHO mehr Mittel bekommt, die nicht projektbezogen sind, damit sie auch besser und nachhaltiger agieren kann. Und das hat sich natürlich nicht nur an Deutschland gerichtet, sondern an alle Beteiligten. Und dafür treten wir auch ein und werben dafür. Nun ist es so, dass der deutsche Beitrag an die WHO wirklich schon sehr eingedampft werden musste. Leider muss ich sagen, dass die auch kaum mehr ihr Arbeitsprogramm so umsetzen können, wie sie es gerne tun würden. Wir haben Hoffnung, dass in der bevorstehenden Investment Round sich das Bild etwas ändert und auch jeder seinen Beitrag dazu leistet, dass wir die WHO nachhaltig ausstatten können.
Vielen Dank. Dann gibt es ja bitte.
Noch konkrete Zahlen nennen. Wir haben ja jetzt von Allgemeinzahlen gesprochen, aber wie das reduziert worden ist, ich würde mich da mal für die konkreten Daten interessieren.
Ansonsten, wenn die sonst
also ich kann mal, ich kann Ihnen mal ein paar Zahlen nennen. Also 2024 freiwillige Mittel 66,2 Millionen und Assessed Contribution, also Pflichtmittel 35,1. Das wird auf 2025 bis 2028 werden die Pflichtmittel bei 35,1 Millionen bleiben. Aber das ist schon sehr viel weniger als das, was Deutschland vor 2024 gegeben hat. Wir können Ihnen die genauen Zahlen gerne auch nachreichen, wenn das von Interesse ist.
Herr Klinitz, bitte. Ja.
Ich würde nur ganz kurz ergänzen, die freiwilligen Mittel, die Herr Zuber auch gerade genannt haben, für die Jahre 2024 bis 2028, die stehen jetzt im Grunde noch nicht fest. Wir sind ja immer noch in den Verhandlungen, haben da noch keine ganz klaren Zahlen. Aber unser Pflichtbeitrag, der bleibt. Wir haben auch große Erwartungen an die WHO, die wir natürlich erfüllen werden. Auch andere Länder wie Frankreich haben Pflichtbeiträge, die sie leisten. Insofern würden wir das so gerne sozusagen mitteilen.
Vielen Dank. Wir kommen in die zweite Fragerunde. Wieder 3 Minuten. Und ich bitte auch, die einzuhalten mit Frage und Antwort zusammen. Und Frau Kersten von der SPD stellt die zweite Frage. Bitte.
Vielen Dank und vielen Dank für den Bericht. Ich hätte als Tierärztin und ehemalige Tierseuchenreferentin vielleicht gesagt, dass ich mich sehr freue, dass Sie diesen Focus One Health Ansatz in dieser globalen Strategie so sehr verfolgen. Wie können diese guten Erfahrungen, die wir zum Beispiel auch bei der Reduktion der Antibiotika-Einsatzes in der Veterinärmedizin geschafft haben, auch vielleicht international ansetzen? Und das ist ja im Prinzip so, dass die deutsche Strategie, die DART-Strategie, baut auf bestimmten Grundlagen. Und im Tierarztbereich ist es international nicht so. Können Sie da vielleicht was zu sagen? Und als zweite Frage hätte ich, wir haben ja jetzt neu ernannt eine Botschafterin zum Thema Antibiotikaresistenzen. Wir haben die auch kennengelernt im Parlamentarischen Beirat für AMR. Wie läuft das? Wie sind Sie zufrieden damit? Und was müsste man daran vielleicht noch verbessern? Danke.
BMEL oder Kanzleramt?
Kanzleramt, pardon.
Ich sage, es bin digital dabei, wenn ich mich nicht täusche, oder?
Das müsste BMG beantworten oder das BMEL. Würde ich gerne abgeben.
Also ich kann zum ersten Bereich, zum Tierarztbereich, jetzt nicht so wahnsinnig viel sagen, ehrlicherweise, aber ich kann zum zweiten Bereich was sagen, zu der AMA-Botschafterin Frau Abusin. Also, dass Deutschland einen sehr großen Wert auf Antimicrobial Resistance legt, und das spiegelt sich auch schon darin wider, dass wir Frau Abusin eben zur Botschafterin gemacht haben, die auch den offiziellen Titel Botschafterin trägt. Und aber auch wenn man es auf der globalen Ebene sieht, es gibt ja ein High-Level-Meeting zu AMA, zu dem auch Frau Abusin hinfährt. Genau deswegen, aus dem Grund, weil es für uns ein Anliegen ist und wichtig ist und wir es auch nachhalten wollen. Ich glaube, das zeigt schon auch die verschiedenen anderen Initiativen, die es gibt, außerhalb jetzt des High-Level-Meetings. Wenn man an unsere G7-Präsidentschaft zurückdenkt, wir hatten AMA immer als großes Thema. Und auch da werden wir das natürlich in der Kontinuität auch so fortführen. Zur ersten Frage.
Wenn das BMEL ergänzen möchte, Sie hätten noch eine halbe Minute. Oder wie auch immer Sie wollen. Ja,
ja, vielleicht gerne noch von Seiten des BMZ. Also tatsächlich, es wurde schon erwähnt, jetzt das Treffen der 79. UN-Generalversammlung zu AMA, zu Antibiotikaresistenzen auch in New York. Da können wir berichten, dass das Entwicklungsministerium tatsächlich auch seine Aktivitäten zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen nochmal intensiviert. Wir haben 11,35 Millionen Euro, stellen wir der Global Antibiotic Research and Development Partnerschaft bereit. damit unterstützen wir vor allen Dingen den Zugang zu neuen Antibiotika gegen Sepsis, auch bei Neugeborenen und auch gegen sexuell übertragbaren Erkrankungen in Südostasien. Der Fonds ermöglicht es vor allen Dingen multinationalen Partnerorganisationen und da arbeiten wir tatsächlich auch mit der Quadripartite, also nicht nur der WHO, sondern auch mit der Tiergesundheitsorganisation, also mit allen One Health Organisationen intensiv zusammen und unterstützen eben die Umsetzung der nationalen Aktionspläne.
Vielen Dank. Dann ist als nächstes die Unionsfraktion dran. Wer möchte die Frage stellen? Ja, Herr Albani, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Ich stehe noch etwas unter Schock, ob der Antwort auf die Kollegin Rudolph, dass sozusagen an dieser Stelle keine KPIs erhoben werden, weil aufwendig und von zweifelhaftem Erfolg. Daher richtet sich meine Frage direkt an das BMBF, verantwortlich für zum Beispiel die PDP-Förderung. Da hatten wir ja KPIs durchaus vorgesehen. Das heißt, die Frage, wie viele Produkte in der Pipeline sind, in welcher Phase sie jeweils getestet worden sind, um hier auch den Sinn und den Zweck der investierten Mittel auch nachweisen zu können. Und das ist ja auch in der Evaluation am Ende durchaus überprüft worden. Jetzt also meine Frage hinsichtlich dessen, was eben geantwortet ist. Ist dieses jetzt in die Zukunft hinein eingestellt worden oder werden diese Informationen über Fortschritt der Projekte und Ziele der Projekte und Erreichbarkeit der Projekte nicht mehr weitergegeben, auch an die also zwischen den Ressorts und vielleicht noch mal generell auf die Frage gerichtet, ist in der Zukunft daran gedacht, so ein Monitoring durchzuführen? Denn dass wir immer mehr unter Druck geraten in Bezug auf die ausgegebenen Mittel und deren Sinnhaftigkeit, ist, glaube ich, niemandem verborgen geblieben.
An das BMBF, glaube ich, war angesprochen.
Wir haben selbstverständlich weiterhin die Überprüfung unserer Förderziele, also nicht nur bei unserer PDP-Förderung, sondern auch bei den anderen Programmen. Es wird regelmäßig berichtet über die Zielerreichung im Rahmen der Projekte. Es werden die normalen Ergebnisberichte zum Ende der Projekte vorgelegt und von uns ausgewertet. Und wir bringen die Erfahrungen, die wir mit einzelnen Projekten machen, selbstverständlich auch in den Ressortkreis ein. Die Ausführungen von Herrn Zubay bezogen sich ja auf die übergreifenden Ziele für die Strategien. Das betrifft nicht einzelne Maßnahmen innerhalb der Strategien, wo es die üblichen Erfolgskontrollen gibt, die es im BMBF üblich sind. Im BMZ gibt es natürlich auch ein Monitoring, auch im BMG. Also das findet selbstverständlich weiterhin statt.
Eine weitere Nachfrage oder Ergänzungswünsche?
Ich wollte nur mal danke ans BMBF für die Klärung des Sachverhaltes. Es geht genau darum, das eine ist eine Strategie, und dann gibt es ein bisschen Trennen zwischen Projekten und Strategien. Was dient welchem Zweck? Und das haben Sie ja sehr gut auch gerade dargelegt. Dankeschön.
Vielen Dank. Dann geht die nächste Fragerunde an Frau Schulz-Asche von den Grünen.
Ja, herzlichen Dank. Meine Frage richtet sich wahrscheinlich auch ans Forschungsministerium. Wir haben im Bereich von Forschung und Innovation ja eine Reihe von neuen Initiativen und Programmen, die seit 2020 eingeführt wurden, um die Forschung auch in den Bereichen Pandemieprävention und globale Gesundheit zu fördern. Wie wird denn sichergestellt in diesem Programm, dass der Zugang zu den Ergebnissen, den daraus resultierenden Technologien, den medizinischen Lösungen auch global gewährleistet wird?
Das war zum Beispiel bei der PDP-Förderung, die schon angesprochen wurde, also bei der Förderung der Produktentwicklungspartnerschaften, war die Frage des Access ein Kriterium bei der Begutachtung. Also die PDPs waren aufgefordert, eine Access-Strategie vorzulegen mit ihrem Antrag. Das war in der Ausschreibung entsprechend auch vorausgesetzt worden und das wurde in der Begutachtung auch mit, also es war ein Kriterium für die Förderentscheidung. Das wird dann ergänzt durch weitere finanzielle Maßnahmen des BMZ, die tatsächlich auch aufsetzen auf unsere Förderung bei PDPs und im Rahmen ihres Access-Programms zum Beispiel mit der Produktentwicklungspartnerschaft DNDi jetzt ergänzende Mittel zur Verfügung stellen, damit dann die mit unseren Mitteln entwickelten Produkte auch tatsächlich vor Ort an den Mann und an die Frau kommen.
Vielen Dank. Eine Nachfrage oder nicht? Ja, Doch.
Na, da ich ja noch ein bisschen Zeit habe, kann ich noch mal eine Nachfrage zu meiner vorherigen Frage, weil die nicht ganz beantwortet wurde, stellen. Und zwar hatte ich gefragt noch mal nach der Entwicklung auf EU-Ebene, zum Beispiel durch die neue, die kürzliche Ernennung des Kommissars für International Partnerships und die Tatsache, dass globale Gesundheit in dieser Mission mit der Mission Letter nicht auch explizit erwähnt ist. Wie bewertet das BMZ? Oder das BMG, weiß ich nicht genau, wer da der Ansprechpartner ist.
Da muss ich jetzt sagen, bin ich überfragt, was es mit diesem Mission Letter auf sich hat. Ich kenne jetzt nur den neuen Namen des Kommissars. Ansonsten gab es da jetzt bei uns jetzt noch keine verstärkte Befassung. Aber könnten Sie das bitte nochmal erläutern, was genau in diesem Mission Letter nicht enthalten ist? Das habe ich nicht ganz verstanden. Ach so.
Ergänzung des BMG oder sonst kann man.
Das ist in der Tat, kann man es jetzt nicht ausführlich zu äußern, also aber ganz grundsätzlich. Ich meine, ja gut, die Kommissare sind benannt, aber es muss auch erstmal noch durch die Anhörung und wir haben auch schon verschiedene Mission Letters gesehen, aber ich glaube, das ist ein bisschen verfrüht, jetzt darüber zu sprechen, warum gewisse Themen in Mission Letters noch nicht enthalten sind, bevor wir auch wirklich tatsächlich dann auch die Kommission konstituiert haben.
Vielen Dank. Dann geht das Fragerecht an die FDP-Fraktion und Herr Gerschau stellt eine Frage.
Ich stelle erfreut fest, dass das Global Health Hub Germany großen Einzug gefunden hat hier in die Strategie der Bundesregierung als ein Beispiel. Das ist ja ein 2019 ins Leben gerufenes Netzwerk mit Akteuren aus ganz vielen Sektoren der Gesellschaft, sehr rege, sehr kreativ. Ich hatte die Ehre, selber 2 Jahre dort im Lenkungsausschuss zu sein. Nun weiß ich, dass das Global Health Hub Germany fast aus der Förderung durch das BMG rausgefallen war. Im zweiten Schritt, auch auf Wunsch von uns Parlamentariern, wurde die Förderung fortgesetzt. Das Hub sucht nun auch weitere neue Finanzierungsmöglichkeiten, aber das wird ein langjähriger Prozess sein. Und nun mache ich etwas, was ich noch nie als Abgeordneter gemacht habe. Ich bitte das BMG und auch das BMZ weiterhin den Global Health Hub Germany zu fördern. Dazu werden Sie jetzt nichts sagen müssen unmittelbar, aber vielleicht zu meiner Frage. Sie sprechen in der Broschüre auch von Einbeziehung der nichtstaatlichen Akteure. Ich frage mich, welche Rolle spielen diese in der Strategie der Bundesregierung zur globalen Gesundheit? Werden diese wichtiger? Wie erfolgt die Einbeziehung der nichtstaatlichen Akteure?
BMG, bitte.
Also, ja, wir haben jetzt in dem Prozess die nichtstaatlichen Akteure durchaus einbezogen. Es gab verschiedene Umfragen, aber wir machen auch sehr häufig in regelmäßigen Abständen einen Austausch mit nichtstaatlichen Akteuren zu ganz verschiedenen Themen. Insofern ist das nicht ein punktueller Austausch mit nichtstaatlichen Akteuren, sondern wirklich einer, der von Vertrauen und Kontinuität geprägt ist und ist auch für uns Bundesregierung natürlich wichtig, diese Stimmen zu hören und auch die einzuordnen. Nicht alles kann umgesetzt werden, aber es ist zumindest wichtig, eine andere Perspektive zu hören. Und diesen Austausch mit nichtstaatlichen Akteuren, den fördern wir ganz explizit und auch nachhaltig und in regelmäßigen Abständen. Und ich glaube, das beantwortet auch Ihre Frage, inwieweit wir hier einen partizipativen Ansatz wählen.
Vielen Dank. Dann geht das Fragerecht an die AfD-Fraktion. Und Herr Schneider fragt.
Ja, gerne. Danke. Die Rückverlagerung von Medikamentenproduktion nach Europa oder nach Deutschland ist ja durchaus ein viel diskutiertes und auch im Koalitionsvertrag erklärtes Ziel. Inwiefern verfolgen Sie das auch bei Ihrer Strategie mit, weil sich dadurch ja letztendlich auch eine Entlastung von Produktionsstandorten im Ausland, insbesondere auch in durchaus sehr bedürftigen Ländern wie Indien, ergeben würde? Ist das für Sie tatsächlich auch ein positiver Effekt, der sich dort für die bisherigen Lieferländer ergeben könnte? Und wird es vielleicht genau auch aus diesem Grunde von Ihnen mitverfolgt? Oder wie sehen Sie diese Forderung nach der Rückverlagerung von Produktionen nach Deutschland und Europa?
BMG oder BMBF? BMG.
Das BMG. Den Aufschlag machen. Naja, also zunächst mal gibt es ja auch eine Pharma-Strategie in Deutschland, die auch genau das in den Blick rückt, dass man den Pharma-Standort Deutschland auch nachhaltig stärkt. Das ist jetzt kein originäres Thema. Oder wird natürlich am Rande natürlich auch gestreift, wenn wir darüber sprechen, lokale Produktion, global lokale Produktionen auch in Entwicklungsländern, dafür gibt es auch verschiedene Beispiele, aufzubauen. Insofern finde ich, kann man das nicht nur auf die Strategie zur globalen Gesundheit begrenzen.
Vielen Dank. Gibt es Ergänzungen oder Nachfragen? Das sehe ich nicht. Dann geht das in die dritte und letzte dieses Tagesordnungspunktes und die SPD-Fraktion hat das Fragerecht und Frau Rudolph fragt.
Genau, vielen Dank. Und zwar würde ich die Frage gerne ans Bundeskanzleramt richten. Und zwar freut es mich auf der einen Seite, dass Health in all Policies immer mehr Eingang in die Politik und auch in Strategien findet, zum Beispiel mit dem Stärken der ressortübergreifenden Arbeitsgruppe, aber auch, dass das Thema in der Dialogversion der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung auftaucht. Und trotzdem würde ich gerne wissen, wie das Thema auch aus der übergeordneten Sicht des Bundeskanzleramts noch stärker in die Umsetzung gehen kann und die Wirksamkeit auch global entfalten kann. Ich weiß, das ist eine nicht ganz einfache Frage, aber ich will natürlich darauf hinaus, dass wir in ganz vielen Ressorts mögliche Handlungsoptionen haben, die einen positiven Effekt auf die Gesundheit haben, aber eine einzelne Abwägung natürlich deutlich schwieriger ist. Deswegen würde mich hier interessieren, ob es eine Strategie gibt, das auch zusammenzubinden und dazu zu sorgen, dass einzelne Policy-Forderungen tatsächlich umgesetzt werden in den entsprechenden Ministerien.
Ja, es ist für das Bundeskanzleramt ein wichtiges Anliegen. Sie haben ja die beiden Strategien schon genannt, in denen das eine Rolle spielt. Wir diskutieren das noch in einem dritten Zusammenhang im Moment, der vielleicht nicht für alle so geläufig ist. Hier am Kanzleramt ist der Expertenrat Gesundheit und Resilienz angesiedelt, der sich unter anderem auch vertieft mit dem One-Health-Ansatz im Moment noch in der Diskussion beschäftigt. Das wird irgendwann in eine Stellungnahme eingehen und in konkrete Empfehlungen, wie man das besser stärken kann und auch in globaler Hinsicht. Und zwar konkret im Hinblick auf Umsetzung, also nicht nur die Empfehlung an sich, sondern was kann man konkret machen, damit dieser Ansatz auch ressortübergreifend zur Umsetzung kommt.
Vielen Dank.
Super. Genau, dann nutze ich die Zeit gerne noch. Also vielen Dank, das ist auf jeden Fall, finde ich, eine sehr, sehr positive Nachricht. Und dann würde ich doch nochmal das Thema wechseln und nochmal skippen wollen zum angesprochenen UN High-Level Meeting on Antimicrobial Resistance. Da würde mich interessieren, ob vielleicht schon eine kleine Preview gegeben werden könnte, aus welcher Sicht und wie das Ganze für Deutschland zu einem Erfolg führen könnte. Was müsste sich in einer möglichen Abschlusserklärung befinden, dass wir aus unserer Sicht sagen würden, hier gibt es einen guten Plan, international mit dem Thema AMR entsprechend umzugehen? Ich glaube, entweder ans BMG oder auch ans Bundeskanzleramt, bin ich gerade nicht sicher, wer bei mir es am besten passt.
Ich sehe, das BMZ bereitet sich vor, aber ich möchte nicht vorgreifen, wer sich im
wer AA sich im, gern auch. Also,
ja. Euer Auswärtiges Amt ist angesprochen. Wer möchte am ersten nochmal das High-Level-Meeting und Deutschland, BMZ.
Ja, vielleicht ganz kurz nochmal die Einschätzung von unserer Seite aus. Die Deklaration zu AMR setzt sich ambitionierte Ziele, die wir natürlich auch unterstützen. Die UN-Mitgliedstaaten wollen zum Beispiel die Zahl der durch Antibiotikaresistenzen verursachten Todesfälle bis 2030 weltweit um 10% senken und auch eben, was die finanzielle Unterstützung des Themas betrifft, da Akzente setzen. So sollen 100 Millionen Dollar aufgebracht werden, damit bis 2023 60% aller Länder Aktionspläne zur Eindämmung ausarbeiten und umsetzen. Und das begrüßen wir ausdrücklich.
Vielen Dank. Dann geht das Fragerecht weiter an die Unionsfraktion. Und Herr Kippes stellt eine Frage.
Ja, vielen herzlichen Dank. Wir unterhalten uns ja über die Strategie der Bundesregierung. Strategien sind typischerweise ein etwas längerfristiger Prozess mit einer Prognose in die Zukunft. Gleichwohl ereilen uns natürlich, und das ist ja eben auch schon kurz angesprochen worden, immer wieder akute Ereignisse, die natürlich auf diese Fragestellung Einfluss haben. Ich nenne jetzt mal zum Beispiel das Thema Polio im Gaza-Streifen. Dann haben wir erneute Ausbrüche von Mpox und wir haben vor allen Dingen als strukturelles Ereignis jedenfalls der momentane Stillstand beim Corona-Pandemie-Vertrag. Wird dies in irgendeiner Form in die Strategiearbeit aktuell eingepflegt oder wie findet da, ich sag mal, die Adjustierung dieses Strategieprozesses unter Berücksichtigung dieser kurzfristigen Ereignisse statt?
Das BMG oder ist BMG?
Ich glaube, das muss man etwas losgelöst voneinander betrachten. Natürlich ist ein Mpox-Ausbruch eine akute Gefahr, auf die wir auch reagieren. Die ist, wenn wir über grenzüberschreitende Gesundheitsgefahren in der Strategie der Bundesregierung sprechen, dann ist das damit ja auch abgebildet. Wir können natürlich nicht voraussehen, was uns ereilen wird, aber es ist abgedeckt. Insofern ist es auch gerade gut und notwendig, dass wir jetzt eben den Review-Prozess machen und sagen, wo soll er uns auch einen Hinweis geben, an welchen Stellschrauben wir in der Zukunft noch drehen müssen. Zum Pandemievertrag kann ich ganz kurz ausführen. Ich würde es ehrlich gesagt nicht als Stillstand bezeichnen, aber es sind sehr, sehr schwierige Verhandlungen, die wir gerade führen. Und Sie wissen ja, dass wir einen sehr ambitionierten Zeitplan oder beziehungsweise die Mitgliedstaaten einen sehr ambitionierten Zeitplan vorgelegt haben bis Ende des Jahres. Da wird noch viel Arbeit notwendig sein, dass wir das auch in dieser Zeit wirklich bewältigen können. Insofern zu Ihrer Frage, wie reagieren wir darauf? Ist es abgebildet in der Strategie? Wir nehmen das, was wir jetzt gehört haben von den nichtstaatlichen Akteuren, die Hinweise sehr ernst und bilden das eben auch in unserem Ergebnisbericht ab. Und den werden wir ja bis Ende des Jahres fertigstellen, gemeinsam und dann auch 2025 veröffentlichen.
Vielen Dank. Dann geht das Fragerecht an Bündnis 90 Die Grünen, an Frau Schulz-Asche.
Ja, herzlichen Dank. In der Strategie wird ja auch die Stärkung der globalen Gesundheitsarchitektur erwähnt. Und nun haben wir schon gehört, welche Einsparungen oder welchen Kürzungen die WHO zu rechnen hat. Deswegen meine Frage, gibt es denn Überlegungen, die WHO und andere globale internationale Gesundheitsinitiativen in anderer Form zu unterstützen? Also außer mit Geld, wenn es schon kein Geld gibt, gibt es zum Beispiel Überlegungen im strategischen oder im administrativen Bereich zu unterstützen, fachlich und zu unterstützen oder neue Kooperationen herzustellen, um sicherzustellen, dass die Arbeit der WHO oder anderer Gesundheitsorganisationen internationaler nicht durch die Kürzungen bedroht oder sogar eingestellt werden müssen zum Teil?
Also es gibt natürlich auch, wenn man so will, nicht monetäre Unterstützung. Gerade bei der WHO zum Beispiel gibt es eine Vielzahl an Experten und an Arbeitsgruppen, also Technical Assistance. Denn wir haben hier in Berlin den Hub, den WHO-Hub, regelmäßig Expertise hineinkommt. Also da gibt es schon Möglichkeiten, die weit über das finanzielle Engagement auch hinausgehen. Das ersetzt das natürlich nicht, aber es wird in mehreren Bereichen dazu beigetragen, dass wir auch die globale Gesundheitsarchitektur eben durch solche Sachen stärken. Und wenn man zurückblickt, zum Beispiel den Pandemic Fund, der wurde ins Leben gerufen vor knapp zwei Jahren, das sind alles Sachen, die dazu beitragen, eine Investition in die Gesundheitsarchitektur auch zu leisten. Dankeschön.
Gerne ergänzen, BMZ, ja?
Ja, auch weil Sie fragt nach administrativer Unterstützung. In der Tat überlegen wir im BMZ auch gerade eine Entsendung in die WHO zur Unterstützung der Bestrebungen innerhalb der WHO, diese Interims-MCM, also quasi dieser Nachfolger von Act A, sozusagen auf die Beine zu stellen, was natürlich dann auch eine wesentliche Grundlage wäre bei der Umsetzung des Pandemieabkommens, wenn es denn dann irgendwann mal fertig wäre. Das ist ein Beispiel. Zum anderen sind wir als BMZ auch sehr engagiert bei der Umsetzung der sogenannten Lusaka-Agenda. Sie kennen ja den Prozess, wo es vor allem darum geht, eine reibungslosere, sage ich jetzt mal so, Zusammenarbeit der unterschiedlichen Gesundheitsinstitutionen auf die Beine zu stellen. Da gibt es jetzt auch eine Arbeitsgruppe, die sich aus
Leuten zusammensetzt, die auch jeweils im Board von GFATM, Gavi, GPI aktiv sind und die jetzt wirklich gerade auch die Köpfe zusammenstecken und gucken, wie können wir noch besser zusammenarbeiten, dass es möglichst keine Redundanzen gibt und dass man Synergien, wo auch immer welche sind, noch heben kann, weil Sie haben es ja schon angesprochen, es ist ja nicht nur die WHO, die finanziell sehr unter Druck setzt, sondern es sind ja auch die großen Fonds, die Stand jetzt ja auch wirklich große Einschnitte dann zu verkraften haben. Und umso wichtiger ist es natürlich auch auf das Thema Kooperation und Hebung von der Synergien zu schauen. Und das decken wir jetzt momentan auch mit ab.
Vielen Dank. Dann geht das Fragerecht an die FDP-Fraktion. Und Herr Gerschau hat keine weiteren Fragen. Dann geht das Fragerecht an die AfD-Fraktion und Herr Dietz.
Hätte ich noch mal eine Frage zum WHO-Pandemievertrag. Und zwar die Verhandlungen im Mai, die sind ja dann ins Stocken gekommen, weil einige Nationalstaaten, auch europäische, gesagt haben, das greift zu sehr in die Souveränität ein. Deutschland war da einer anderen Meinung, die waren auf der anderen Seite. Aber Sie sagten, da gibt es schwierige Verhandlungen. Gibt es jetzt vor der Bundesregierung die Möglichkeit, auch in die Richtung einzulenken, jetzt Richtung Ansichten von Großbritannien oder Holland, dass man dann sagt, dass die Souveränitätsrechte bei diesem Pandemievertrag vor den Nationalstaaten besser gewährleistet werden?
BMG, nehme ich an, ist die Frage?
Ja, also erstmal gibt es keine Souveränitätsprobleme. It's a member state-led process. Es gibt beim Pandemievertrag in der Tat in der Sache Uneinigkeit zwischen oder andere Ansichten zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten. Aber das ist in internationalen Prozessen ja nun kein Novum. Das ist so, das ist im Endeffekt immer auch ein Kompromiss. Aber es wird nicht in die WHO kann ja nicht entscheiden, was Nationalstaaten zu tun und zu lassen haben. Insofern ist diese Souveränitätsthematik in der Verhandlung zum Pandemieabkommen nicht betroffen.
Vielen Dank für die Klarstellung. Ich sehe keine weitere Rückfrage, deswegen würde ich den Top 1 hiermit schließen. Ich bedanke mich ausdrücklich bei den vielen teilnehmenden Ministerien für die wirklich sehr umfassende Frage- und Antwortrunden. Das war ja ein sehr breites Thema und auch so waren Ihre Antworten aufgestellt. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 2 und ich darf auch an den regulären Ausschussvorsitzenden Andrew Ullmann übergeben und bedanke mich noch einmal. Bis bald.
Ja, vielen Dank, lieber Johannes Wagner, dass du eingesprungen bist. Wir haben momentan, ich habe momentan meine Doppelfunktion als gesundheitspolitischer Sprecher und in der Koalition und Unterausschuss eine Terminüberschneidung heute gehabt. Und ich bin froh, dass ich jetzt auch dabei bin. Ich bedanke mich auch bei den Regierungsministerien. Wir kommen nun aber zu Top 2 der Strategie der Bundesregierung aus Sicht nichtstaatlicher Akteure. Nachdem wir zuvor die Sicht der Bundesregierung gehört haben, interessiert uns nun ganz besonders die nichtstaatliche Akteure oder wie nichtstaatliche Akteure den Prozess und Umsetzungsstand der Strategie bewerten. Welches sind aus Sicht nichtstaatlicher Akteure die Kernherausforderungen in den thematisierten Prioritäten der Strategie und wie sollte die Bundesregierung innerhalb der bestehenden Prioritäten auf diese Herausforderungen eingehen, um die Ziele der Strategie bis 2030 zu erreichen? Wo liegen aus Ihrer Perspektive die besonderen Stärke der Strategie der Bundesregierung zur globalen Gesundheit und wo muss nachgebessert werden? Uns interessiert darüber hinaus, wie der One Health-Ansatz aus Ihrer Sicht in die Strategie eingebunden ist und welcher Effekt hat die Strategie auf innerdeutsche Gesundheits- und Pandemiepräventionsmaßnahmen? Zunächst freue ich mich, unsere Sachverständigen, Frau Corinna Heinicke von Global Health Hub Germany, Frau Nora Anton, German Alliance for Global Health Research und Herrn Jan Thilo Klimisch vom Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungsorganisation e.V. hier im Saal begrüßen zu dürfen. Schön, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Und wir fangen gleich an. Die Zeit drängt hier immer bei uns und ich freue mich, das Wort an Frau Corinna Heinicke zu geben. Bitte schön.
Ja,
Vielen Dank. Eigentlich müsste da oben jetzt die Präsentationsmodus aufgehen. Aber ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Unterausschusses, Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich vertrete heute den Global Health Hub Germany und bedanke mich sehr herzlich für die Einladung in den Unterausschuss. Seit seiner Gründung 2019 bringt der Global Health Hub Germany in einem unabhängigen Netzwerk die verschiedenen Global Health Akteurinnen und Sektoren zusammen. Zuvor wurde weitgehend losgelöst voneinander an Themen globaler Gesundheit gearbeitet. Der Hub kann die Global Health Aktivitäten in Deutschland durch einen besseren Informationsfluss und die Schaffung neuer Partnerschaften effizienter gestalten. Inzwischen zählt er über 2000 Mitglieder. Der Global Health Hub Germany ist eine konkrete Herangehensweise, um das Ziel der globalen Gesundheitsstrategie, kohärentes Handeln sicherstellen, durch den Dialog mit nichtstaatlichen Akteuren umzusetzen. Das wurde ja auch schon unter dem vorherigen Punkt angedeutet. In diesem Sinne hat der Global Health Hub Germany im April diesen Jahres unter seinen Mitgliedern eine Abfrage im Rahmen des Review-Prozesses der globalen Gesundheitsstrategie durchgeführt. Wir haben nach den Stärken der Strategie, den Kernherausforderungen unter den 5 Prioritäten und zur Beteiligung nichtstaatlicher Akteure gefragt und bekamen 33 Rückmeldungen von Einzelpersonen, Organisationen und Hub-Communities. Circa die Hälfte der Rückmeldungen kam aus dem zivilgesellschaftlichen Raum. Ich freue mich, Ihnen heute kurz die Ergebnisse dieser Abfrage vorstellen zu können. Funktioniert das nicht? Soll ich es nochmal kurz? Ach so, Sie haben sie auch alle. Na gut, dann würde ich Sie bitten, da reinzuschauen. Dankeschön, Frau Rudolph. Ich meine, du kannst vielleicht mal versuchen. Als Stärken lassen sich folgende Punkte zusammenfassen. Da ist es jetzt. Es wird sehr wertgeschätzt unter den Rückmeldenden, dass die Bundesregierung Bereitschaft demonstriere, global Verantwortung zu übernehmen, dass sie sich engagiert für die Verbesserung multilateraler Strukturen und insbesondere der WHO-Einsätze und all dies mit einem kooperativen Ansatz in der globalen Gesundheitspolitik untermauere. Die Schwerpunktsetzung der Strategie gebe Orientierung in Global Health-Aktivitäten in Deutschland. Die Rückmeldenden begrüßen auch den offenen Austausch mit und die Einbindung der Zivilgesellschaft in Formaten wie eben dem Global Health Hub Germany, dem runden Tisch mit der Zivilgesellschaft oder auch dem Jugenddelegiertenprogramm. Auch wird wahrgenommen, dass sich die Bundesregierung in multilateralen Gremien und Organisationen für eine Partizipation der Zivilgesellschaft und menschenrechtliche Prinzipien engagiert. Schließlich wird begrüßt, dass der Forschungs- und Innovationsstandort Deutschland in der Strategie anerkannt und gefördert wird. Für die nächste Phase der Strategie gibt es für jeden Prioritätsbereich auch Anregungen der Fokussierung. In der Priorität 1, Gesundheit fördern, Krankheiten verhindern, wird gefordert, dass die Prävention massiv gestärkt werden müsse. Vor allem für nicht übertragbare Krankheiten inklusive der mentalen Gesundheit. Und auch müsse mehr in die Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen investiert werden. Beim Thema Umwelt, Klimawandel und Gesundheit ganzheitlich angehen, wird gesagt, dass Gesundheitssysteme gegenüber Klimawandel resilienter werden müssen und dass Gesundheitssysteme klimaneutral gestaltet werden. Und der Nexus Klima und Gesundheit schwebt einigen Rückmeldenden auch vor, wenn sie sich eine Stärkung des Health and All Policies Prinzips wünschen. Dazu gab es ja auch schon eine Frage. Beim Thema Gesundheitssystemstärkung solle das langjährige Engagement der Bundesregierung für Universal Health Coverage und Gesundheitsfinanzierung weltweit weiter ausgebaut werden. und man dürfe im Kampf für sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte weltweit nicht nachgeben. Dies auch eine direkte Forderung aus dem nichtstaatlichen Bereich. Beim Thema grenzüberschreitende Gesundheitsgefahren, Gesundheitsschutz, haben die Rückmeldenden geschrieben, dass es noch mehr Pandemieprävention und proaktive Vorsorge geben müsse, beziehungsweise diese durch die Bundesregierung auch global unterstützt werden müsse, dass die Bundesregierung sich noch weiter und mehr für einen besseren Zugang zu Impfstoffen und Medikamenten weltweit einsetzen solle und dass auch die Stärkung der WHO und multilateraler Strukturen in diesem Zusammenhang weiter forciert werden sollte. Im Bereich Forschung und Innovation taucht nochmals das Thema Antibiotika und Forschung zu neuen Antibiotika auf und auch eine Forderung zu Forschung und Entwicklung für armutsbedingte Krankheiten. Eine Stärkung interdisziplinärer Forschungsansätze und eine Förderung der Forschungsmanagementkapazitäten in Ländern niedrigen und mittleren Einkommens wird ebenso gefordert. Und dann gibt es noch einige allgemeine Anmerkungen aus dem nichtstaatlichen Raum. Auch dazu hatten wir schon viel gehört heute. Die Strategie müsse mit messbaren, zeitgebundenen Zielen hinterlegt werden. Maßnahmen und Instrumente sollten konkreter werden. Und auch die Arbeitsteilung unter den Ressorts der Bundesregierung und die Finanzierung sollte transparenter werden. Es wird auch gefordert, dass die Zivilgesellschaft noch stärker eingebunden würde und dass diese Einbeziehung und der Dialog zu einer Vorbildfunktion für andere Länder ausgebaut wird. In multilateralen Institutionen und Entscheidungsforen solle Gesundheit gemainstreamt werden. Nationale und internationale Koordination solle weiter gestärkt werden und die Öffentlichkeitsarbeit zu den Wirkungen der Arbeit zu globaler Gesundheit sollte unbedingt verstärkt werden und auch transparenter kommuniziert werden. Die menschenrechtsbasierte und global gerechte Gesundheitspolitik soll im Fokus internationaler Politik gehalten werden. Ich bedanke mich vielmals für die Aufmerksamkeit.
Ja, recht herzlichen Dank, Frau Heinicke. Sie haben meine Andeutung wahrgenommen. Das schätze ich sehr. Und wir machen gleich weiter mit dem Bericht von der Frau Nora Anton. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Vertreterin der Bundesregierung. Vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, hier auch Stellung nehmen zu können zur Global Health Strategie der Bundesregierung aus Sicht der Forschung. Ich bin Nora Anton, ich leite seit Februar 2020 das Büro der German Alliance for Global Health Research, kurz GLORA, im Charité Center für Global Health. Die GLORA wurde 2020 gegründet und wird vom BMBF finanziert, zwischenzeitlich auch mit einer Kofinanzierung aus dem BMZ. Und unsere Mitglieder sind Global Health Forschende aus öffentlichen Forschungseinrichtungen in ganz Deutschland, die die unterschiedlichsten Disziplinen repräsentieren und zu einer sehr breiten Palette an Global Health Themen auch forschen. Und zwar interdisziplinär und transdisziplinär. Das reicht von vernachlässigten Tropenkrankheiten zu psychischer Gesundheit, zu den Auswirkungen des Klimawandels und auch Gesundheitssystemstärkung sind ja auch alles Themen, die heute schon mal angeklungen sind. Die Perspektive, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist dementsprechend die unserer interdisziplinären Forschungscommunity. Und wir freuen uns natürlich, dass die Global Health Strategie auch explizit die Rolle der Forschung zur Bewältigung globaler Gesundheitsherausforderungen betont. Das gilt übrigens aus unserer Sicht nicht nur für das Kapitel Forschung, sondern auch in den anderen Kapiteln sind noch sehr, sehr viele Forschungsfragen beinhaltet. Wir sind zunächst mal begeistert über die Fortschritte und Entwicklungen in Deutschland in den letzten Jahren in Global Health. Die GLORA selbst ist in nur 4 Jahren auf 1.000 oder über 1.200 Mitglieder angewachsen. Und dieses unerwartet schnelle Wachstum unterstreicht das Interesse der deutschen Forschungscommunity an Global Health und auch die Notwendigkeit an interdisziplinärer Vernetzung, insbesondere auch unter Nachwuchsforschenden. Und das geht weit über die Standorte mit stärkerer Global Health Tradition hinaus, so wie Heidelberg oder Hamburg.
So haben in den letzten 5 Jahren sehr, sehr viele neue Professorinnen und Professoren mit Global Health Schwerpunkt ihren Dienst angetreten, auch in Bonn, Bremen oder Dresden zum Beispiel. Universitäten wie die TU München haben interdisziplinäre Zentren eingerichtet. Die Berliner Universitäten haben gerade einen gemeinsamen Global Health Promotionsstudiengang gestartet. Das BMBF und auch andere Ministerien fördern, oder das BMBF fördert jetzt in der 2. Runde die Forschungsnetze für Gesundheitsinnovation in Subsahara-Afrika und hat auch im Rahmen von GLORA schon über 20 Forschungsprojekte unterstützt. Und das wäre natürlich ohne ihr aller Engagement und ohne diese Strategie nicht nötig gewesen oder nicht möglich gewesen. Dennoch sehen wir auch noch ein paar Verbesserungsbedarfe. Zum einen sollte die Bundesregierung auch weiterhin Anreizstrukturen und Fördermöglichkeiten schaffen, um interdisziplinäre und sektorübergreifende Forschung und die entsprechenden Karriere- und Entwicklungswege zu ermöglichen. Denn im Wissenschaftssystem wird nach wie vor primär die disziplinäre Exzellenz belohnt und weniger der Blick auf die langfristige Wirkung der eigenen Forschung, die Einbeziehung gesellschaftlicher Akteure von außerhalb der Forschung oder gar die Ausbildung internationaler Nachwuchswissenschaftlerinnen betont. Und dazu gehört natürlich auch die Unterstützung von Netzwerken wie GLORA, wo ein Umfeld geschaffen wird, in dem sich Forschende aus den unterschiedlichen Disziplinen begegnen und innovative, auch transdisziplinäre Ansätze gemeinsam umsetzen können. Zweitens, und der Punkt ist uns als Community ganz besonders wichtig, sollte die Bundesregierung die Rahmenbedingungen für Partnerschaften mit Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen neu ausgestalten, um gleichberechtigte Forschungspartnerschaften zu ermöglichen. Ein zentraler Punkt dabei ist die Umgestaltung von Förderregularien. Das gängige Modell, nach dem Mittel an deutsche Universitäten ausgezahlt werden und dann in Form von Weiterleitungsverträgen oder Unteraufträgen an die Partneruniversitäten gehen, erlaubt keine Kooperation auf Augenhöhe und hilft diesen Einrichtungen auch nicht, Forschungskapazität aufzubauen, um hinterher dann eigenständig stärker Förderung einzuwerben. In anderen europäischen Ländern, wie dem Vereinigten Königreich, gibt es mittlerweile Programme, in denen die Einrichtungen aus diesen Ländern auch direkt antragsberechtigt sind, wenn sie mit britischen Universitäten kooperieren. Und drittens, das ist ein Punkt, der kam heute auch schon durch, ist es angesichts des Fehlens klarer Ziele und Erfolgsindikatoren natürlich schwierig, die bisherigen Erfolge der Strategie zu kommentieren und einzuordnen. Wobei wir finden, dass die Einigung auf gemeinsame Werte und Leitplanken und die Einbindung nichtstaatlicher Akteure und auch die Schaffung eines gemeinsamen Rahmens absolute Stärken sind der Strategie. Messbare Ziele würden es aber erleichtern, eben den Fortschritt zu bewerten und vielleicht auch Anpassungen vorzunehmen. Das Gleiche gilt übrigens auch für die öffentliche Global Health Forschungsförderung. Der Punkt kam eben auch schon mal so ähnlich. Denn wie viel Förderung von den unterschiedlichsten staatlichen Akteuren eigentlich in Forschung für globale Gesundheit fließt, ist angesichts der fragmentierten Förderlandschaft eigentlich kaum nachzuvollziehen. Abschließend möchte ich noch kurz dazu Stellung nehmen, welchen Effekt die Strategie auf innerdeutsche Gesundheits- und Pandemiepräventionsmaßnahmen aus unserer Sicht hat. Der Global Health-Ansatz in der Forschung analysiert ja die lokalen Auswirkungen globaler Prozesse und umgekehrt. Und verschiedene Global Health-Themen, wie zum Beispiel Pandemievorsorge, sind natürlich auch hochrelevant für die deutsche Gesellschaft. Die Covid-19-Pandemie hat deutlich gezeigt, dass eine starke und gut vernetzte Forschungscommunity wesentliche Beiträge leisten kann. Und sie hat auch gezeigt, dass komplexe Probleme langfristig und nachhaltig nur durch das Zusammenbringen internationaler, interdisziplinärer und auch sektorübergreifender Partnerschaften gelöst werden können. Die Global Health Forschungscommunity macht genau das. Eine Förderung der Global Health Forschung stärkt also nicht nur Einrichtungen in fernen Ländern, sondern auch die Gesundheit hier vor Ort. Und jetzt noch ein letzter Punkt, der kam auch schon mal, die Verabschiedung einer Global Health Strategie auf EU-Ebene. Wir sehen das als Anlass, einfach noch mal stärker als bisher den Zusammenschluss mit anderen europäischen Ländern in diesem Bereich zu suchen. Vielen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Anton. Und last but not least freuen wir uns auf den Bericht von Herrn Jan-Thilo Klimisch vom WENRO. Wenn ich mal so die Abkürzung verwenden darf.
Lieber Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Vertreterin der Bundesregierung, ganz herzlichen Dank für die Einladung an WENRO heute hier mitzuwirken. Mein Name ist Jan-Thilo Klimisch, ich arbeite für die Christoph-Blinden-Mission, habe die letzten 5 Jahre zu globaler Gesundheit bei unserem entwicklungspolitischen Dachverband WENRO gesprochen. Diese Rolle haben wir just vor wenigen Tagen nun neu gewählt. Und ich habe mitgebracht Julia Stoffner von Brot für die Welt und Patricia Kramarz, mit der ich das schon im vergangenen Jahr gemeinsam machen konnte. Sie werden künftig als unsere neuen Sprecherinnen von FENRO agieren. Heute als scheidender Sprecher darf ich aber noch mal zu Ihnen sprechen. Die FENRO-Arbeitsgruppe Gesundheit setzt sich aus entwicklungspolitischen Fach-NGOs zusammen, der Gesamtverband etwa 150 Mitglieder, viele davon mit einer Expertise auch im Bereich globale Gesundheit. Und ja, als Arbeitsgruppe Gesundheit waren wir bereits 2018 in die Erarbeitung der globalen Gesundheitsstrategie der Bundesregierung eingebunden und haben ein 15-seitiges Positionspapier dazu seitens der Zivilgesellschaft koordiniert und im Wesentlichen mitverfasst. Ich habe gerade noch mal in der Vorbereitung auch das nachgelesen und finde das nach wie vor sehr lesenswert. Es steht auch immer noch online. Schon einige Jahre vor dem Aufkommen der Corona-Pandemie haben wir damals unter anderem starke Akzente gesetzt auf effektive Pandemieprävention und Reaktion, auf One Health, auf Zusammenhänge von Klima und Gesundheit, Bekämpfung armutsassoziierter und vernachlässigter Krankheiten wie neglected tropical diseases, auf die Erreichung allgemeiner Gesundheitsversorgung bis 2030, die Stärkung von SRGR, sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechte, die Sicherstellung von mehr Inklusion und die kontinuierliche Einbindung lokaler Akteure und Selbstvertretungsorganisationen, die zivilgesellschaftliche Beteiligung. Wir begrüßen sehr die regelmäßigen Dialogangebote zur Umsetzung der Regierungsstrategie und zur weiteren Gestaltung der globalen Gesundheitspolitik durch die Bundesregierung und haben uns daran auch immer wieder beteiligt, ebenso wie an regelmäßigen und derweil gut etablierten runden Tischen mit einzelnen Ressorts wie dem BMZ oder dem BMG. Nach Abklingen der Corona-Pandemie ist das Thema globale Gesundheit aber nun leider viel zu schnell wieder aus dem Rampenlicht herausgefallen. Darum müssen wir die Strategieumsetzung unbedingt gemeinsam stärker in die Öffentlichkeit rücken, und zwar explizit auch jenseits vertraulicher runder Tische, deren Auswertung wir zwar sehr begrüßen, die aber allein bei weitem nicht ausreichen. Wir begrüßen darum ausdrücklich sehr diese heutige öffentliche Sitzung, wie auch insgesamt das Engagement des Unterausschusses bei der Begleitung und dem Monitoring der Strategieumsetzung. Und wir möchten Sie von zivilgesellschaftlicher Seite her ermutigen, dieses Engagement fortzusetzen und sogar zu intensivieren. Zum Beispiel über regelmäßige Parlamentsdebatten und Anhörungen wie heute. Vielleicht bietet sich ja dann auch der besagte Ergebnisbericht des Review-Prozesses, der im kommenden Jahr veröffentlicht wird, dazu an. Ich möchte an Positivbeispiele wie den Parlamentsantrag, die Debatte zu 75 Jahre WHO, das Engagement zur Stärkung WHO-Finanzierung oder auch jüngste Fachgespräche zu Klima und Gesundheit erinnern. Und wir sehen da den Bedarf, das daran gerne anzuknüpfen. Bei einer Halbzeitbilanzveranstaltung im Konferenzzentrum des BMG hat der Unterausschussvorsitzende vor einigen Monaten die nach wie vor fehlende Umsetzungskonkretion der Regierungsstrategie angesprochen und einen Aktionsplan gefordert. In der Tat, die Strategie scheint mehr ein Mission Statement zu sein als eine wirkliche Strategie. Es fehlen konkrete Zielformulierungen, Indikatoren, Zeithorizonte, Umsetzungsplan. Die Strategie wurde bis dato noch zu wenig mit Leben gefüllt. Es fehlen nicht nur Ziele und Indikatoren, sondern eben immer wieder auch die konkrete finanzielle Unterfütterung und umrissene Maßnahmen. Ich denke, das Aufwandsargument auch, also wir haben zum einen das, den Punkt von Herrn Abgeordneten Albani vorhin gehört, was die PDP, das PDP-Monitoring betrifft, aber wenn ich auch an unsere eigenen Häuser, entwicklungspolitische NGOs denke, wir machen jährliche Strategieplanung mit Indikatorik, mit Zielformulierung, Zeithorizonten. Ich denke schon, dass so ein Aufwand das auch lohnt. Ich möchte noch mal positiv hervorheben, was uns an der Strategie besonders gefällt, ist der umfassende menschenrechtsbasierte Ansatz, das ganzheitliche Verständnis von Gesundheit, was darin zum Ausdruck kommt, der starke Fokus auf UN-Multilateralismus, Gunnar Heike hat es vorhin schon erwähnt, die deutsche Vorreiterrolle, die wir auch beobachten können bei der Stärkung und besseren Ausfinanzierung der WHO sowie verbesserter globaler Koordinierung. Da sehen wir auf jeden Fall auch sehr, sehr gute Ansätze, die fortgesetzt werden sollten. Ich möchte zu den Fragen, die uns im Vorfeld gestellt werden, noch fünf Punkte machen, wie die Bundesregierung innerhalb der bestehenden Prioritäten auf die Herausforderungen eingehen soll um die Ziele bis 2030 effektiv zu erreichen und wie der One Health Ansatz in die Strategie einzubinden ist. Ein erster Punkt, den wir als besonders wichtig erachten im Fokus, ist das Thema Health Equity, also einen konsequenten Fokus auf besonders marginalisierte Bevölkerungsgruppen zu setzen, den Abbau von Zugangsbarrieren zu allgemeiner Gesundheitsversorgung sowie die Stärkung der kontinuierlichen Teilhabe von vulnerablen Gruppen, die Stärkung sozialer Sicherungssysteme. Der Mpox-Ausbruch in der DRC und Nachbarländern zeigt aus unserer Sicht erneut, wie wichtig ein internationales Pandemieabkommen wäre. Wir möchten Sie bitten, dass Sie Ihre Einflussmöglichkeiten geltend machen, um wirklich allen Menschen weltweit einen Zugang zu Medical Countermeasures zu ermöglichen. Wir grüßen in der Hinsicht auch ganz ausdrücklich die verabschiedete Resolution bei der Weltgesundheitsversammlung in diesem Jahr zu Social Participation. Wir hatten in unserer Sitzung neben den Wahlen letzte Woche einen Fokus gelegt auf gemeindenahe Ansätze, auf Lokalisierung, auf kontinuierliche Teilhabe. Und darin sehen wir auch tatsächlich einen ganz wichtigen Aspekt, der weiter zu stärken wäre, auch im Engagement der Bundesregierung. Die Notwendigkeit der Einbindung von lokalen Bevölkerungen und Zivilgesellschaft bei lokalen, gemeindebasierten Gesundheitsansätzen, das wird zwar in der Strategie benannt, dazu erfolgt allerdings bislang zu wenig Konkretion. Einen besonderen Stellenwert möchten wir auch auf das Thema Gesundheitspersonal legen. Das kommt aus unserer Sicht in der Strategie zu kurz. Die zentrale Rolle von Community Health Workern knüpft auch an das eben Gesagte an, zu den lokalen gemeindebasierten Ansätzen, aber insgesamt das Thema globaler Mangel an Gesundheits- und Pflegepersonal. Der WHO-Verhaltenskodex findet aus unserer Sicht erstaunlicherweise keine Erwähnung in der Strategie und sollte dringend gestärkt werden und zur Anwendung kommen in der Politik der Bundesregierung. Zu AMR, One Health, überschneidenden Krankheitslasten sowie Klima und Gesundheit ist vieles gesagt. Und um das jetzt nicht zu überstrapazieren, möchte ich zumindest auf die Stellungnahmen hinweisen, die wir dazu kürzlich veröffentlicht haben. Einerseits zu One Health und dem Bedarf, diesen Ansatz in allen Politikbereichen konsequent umzusetzen. Eine Stellungnahme auch zu dem laufenden High-Level-Meeting oder laufend in dieser Woche anstehenden, am 26. September anstehenden High-Level-Meeting zu antimikrobiellen Resistenzen weltweit. Und in Kürze werden wir einen weiteren Standpunkt zu Gesundheit im Klimawandel zur COP veröffentlichen. Gesundheit sollte auch in der deutschen Klimapolitik mehr Beachtung finden und die Bundesregierung sich international dafür einsetzen, Stichwort Health in Climate Action. Auch hierbei ist wiederum stärker auf überproportional besonders betroffene Gruppen zu fokussieren, die von den Gesundheitsauswirkungen des Klimawandels betroffen sind. Mehr Forschung auch auf Erforschung, gemeinsame Bekämpfung und überschneidender Krankheitslasten. Letzter Punkt, natürlich das Thema Finanzierung. Wir begrüßen sehr das Engagement der Bundesregierung in der WHO Investment Round. Wir haben uns in einer weiteren Stellungnahme dafür ausgesprochen, auf WHO-Ebene die globalen Bedarfe im Gesundheitsbereich neu zu berechnen, das von Seiten der Bundesregierung auch anzustoßen, was die vorhin diskutierte Rolle der EU-Kommission angeht, würden wir uns sehr wünschen, wenn von der Bundesregierung her auch Impulse an die neue EU-Kommission gehen, diese WHO Investment Round stark, auch finanziell stark zu unterstützen. In der Strategie ist keine Finanzierung eingeplant und nicht konkretisiert. Wir würden uns wünschen, dass einerseits von der Bundesregierung stärker die Maßnahmen zur Koordinierung von Gesundheit zu den verschiedenen multilateralen Gesundheitstöpfen ausgebaut und weiterentwickelt wird. Wir wünschen uns aber selbstverständlich auch weiterhin eine starke Rolle Deutschlands. Und damit möchte ich abschließen in der Finanzierung globaler Gesundheit. Möchten Sie, liebe Damen und Herren Abgeordnete, ausdrücklich darum bitten, in den kommenden Wochen und Monaten sich stark zu machen dafür, dass globale Gesundheit dass die relevanten Titel im Bundeshaushalt nicht gekürzt werden, auch nicht die Verpflichtungsermächtigungen und ja. das für die anstehenden
Replenishment. Wir müssen zum Schluss kommen, weil die Zeit ist jetzt deutlich überzogen Garten. Und wir haben hier ein, wir sind besser als die Deutsche Bahn. Seine Einhaltung. Ja, ja das ist stimmt auch wieder. Ja. Und genau. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Ich erwähne noch, falls es nicht wahrgenommen wurde, Sie haben ja auch was Schriftliches hinterlegt, dass es dann auch für uns dann auch alle lesbar sind. Und wir kommen gleich sofort zur Fragerunde. Wir beginnen mit der Fragerunde mit der SPD. Eine dreiminütige Fragerunde. Eigentlich wollten wir noch eine zweiminütige machen. Das schauen wir dann mal. Und ich sehe mit Freude den Kollegen Dr. Karamba Diaby.
Jawohl, danke schön, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren, aus meiner Sicht ist die Strategie der Bundesregierung zur globalen Gesundheit wirklich eine Errungenschaft. Wir haben nicht umsonst auch diesen Unterausschuss jetzt seit letzter Wahlperiode und ich denke, das wird gut. So können wir feststellen, welche Zielsetzungen im Bereich erreicht sind und wo wir auch auf einem guten Weg sind, wo es zusätzlich Engagement benötigt. Ja, die Strategie hat sich ja bis 2030 ehrgeizige Ziele gesetzt und ist dabei eng an der Agenda 2030 eingerichtet. Also wir werden gerade als SPD-Fraktion morgen, genau morgen, in einer Abendveranstaltung diskutieren, wie wir die Kräfte bündeln können und die SDGs noch zu erreichen. Das als im Vorfeld der Hamburger Nachhaltigkeit-Konferenz, die im Oktober stattfinden wird. Genau da bezieht sich auch meine Frage, die Strategien in Bezug auf SDGs. Ja, meine Frage an Sie, Herrn Klimisch. Ich würde gerne wissen, also wie greifen Sie die Ziele, wie greifen die Ziele der Strategie aus Ihrer Sicht mit den SDGs, insbesondere der SDG 3 ineinander und wo gibt es auch aus Ihrer Sicht noch Handlungsbedarf? Sie haben viele Forderungen formuliert, die habe ich sehr gut verstanden, aber es ist ziemlich wichtig an dem Punkt, dass Sie ganz konkret adressieren, was muss getan werden, denn die Konferenz von New York hat uns gezeigt, ja, dass wir Nachholbedarf haben, nicht nur in diesem Bereich, sondern in vielen anderen Bereichen. Deshalb diese Frage an Sie, Herr Klimisch, bitte.
Herr Klimisch, bitte.
Dankeschön für die Frage, Herr Dr. Diaby. Ja, in der Tat, auch in New York erleben wir immer wieder das Thema von Partizipation, von Teilhabe, von Einbindung von betroffenen Gruppen als defizitär und ausbaufähig. In der Tat ist die Bundesregierung da durchaus aktiv und wir sehen, dass das oftmals auch eher andere Staaten sind, die ja besonders auf der Bremse stehen, auch gerade wenn wir aktuell jetzt zum Summit of the Future und den Veranstaltungen dort blicken, wo zivilgesellschaftliche Beteiligung sehr eingeschränkt wird, wo wir eher rückwärts unterwegs sind. Und auch bei diesen High-Level-Meetings, die gesundheitsbezogenen im vergangenen Jahr oder in diesem Jahr, wir sehen das als einen ganz wichtigen Aspekt an, eine kontinuierliche Beteiligung von Zivilgesellschaft, von betroffenen Gruppen bei Planung, bei Umsetzung, bei Monitoring wirklich zu gewährleisten. Und da ist nach wie vor viel Luft nach oben und da sind wir froh, wenn Sie Mitstreiter dafür sind.
90 Danke. Sekunden weitermachen. Weiter, ich gebe jetzt an die Union dann weiter.
Danke.
Ja, bitteschön.
Ja, Herr Klemisch, Sie hatten sich positiv auch zum Thema Indikatoren sind machbar ohne allzu viel Aufwand geäußert, was wir mit der Bundesregierung diskutiert haben. Vielleicht haben Sie auch ein paar Beispiele, wo Indikatorensysteme zum Einsatz kommen, die erfolgreich sind, dass man da die Bundesregierung weiter ermutigen kann, in die Richtung zu gehen. Und falls noch Zeit ist, kann ja vielleicht Frau Anton auch sagen, was die Wissenschaft zum Thema Indikatoren im Hinblick auf Global Health beitragen kann.
Ja, einigen Sie sich.
Ich denke, ich gebe gerne direkt an Frau Anton weiter. Also Beispiele wurden ja gerade genannt. In vielen Projekten, auch wenn wir Projektförderung vom BMZ, vom Auswärtigen Amt etc. bekommen, ist das ja auch mit in, angelegt. Insofern denke ich, sollte das machbar und möglich sein. Und es ist halt wirklich auch wert. Aber Nora, du kannst sicherlich besser dazu Auskunft geben.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also wir sehen ja, das ist irgendwie ein Thema, was bei allen auftaucht, mehr oder weniger virulent. Klar, also zum einen machen wir natürlich genau das, wenn es wissenschaftliche Projekte gibt, da sind natürlich solche Sachen auch mit drin. Man müsste das irgendwie aggregieren. Dass das aufwendig ist, glaube ich, gern, aber dass es unmöglich ist,
also sollte es nicht sein. Von daher, es gibt ja in unserem Netzwerk auch Experten für Evaluierungen und so weiter. Da könnte die Wissenschaft sicherlich was beitragen.
Frau Heineken hatte auch noch ein Wort mitzureden.
Ich hätte noch zwei Vorschläge, in welche Richtung das gehen könnte. Aber also es gibt zum einen die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, die einen Indikator hat zum Beitrag Deutschlands zur globalen Pandemieprävention und Reaktion. Das geht sozusagen in die Richtung, die Sie vorhin erwähnten, dass man einmal die Finanzbeiträge Deutschlands akkumuliert sammelt, um dann dazu zu berichten. Der letzte Jahresbericht ist allerdings, liegt schon einige Zeit zurück, wenn ich das hier richtig sehe, 2022. Und dann weiß ich, dass zum Beispiel also neben den KPIs, die offensichtlich das BMBF auch sammelt, das BMZ erhebt auch sozusagen aggregierte Indikatoren in ihrer bilateralen Zusammenarbeit. Also da gibt es zum Beispiel einen Indikator zu, so und so viele Menschen haben Zugang zu einer Krankenversicherung erhalten. Das ist jetzt, das sind aber Unterthemen von diesen übergeordneten strategischen Themen in der Strategie.
Vielen Dank. Die 10 Sekunden lohnen sich, glaube ich, nicht. Deswegen geht das Fragerecht jetzt an die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sie haben ja in Ihren oder alle Referierenden in Ihren Stellungnahmen sehr, sehr ausführlich Lob, aber auch Kritik geäußert. Also vielen Dank für Ihre Stellungnahmen und auch Ihre Statements. Es gab in der Fragerunde in der Regierung ja auch ein paar Fragen. Generell, sollte Deutschland in globale Gesundheit investieren? Wie ist es überhaupt? Müssen wir uns globalen Herausforderungen stellen oder machen wir nicht unser eigenes Zeug in Deutschland? Deswegen vielleicht, Herr Klimisch von Menro, Sie vertreten ja sehr viele Entwicklungsorganisationen. Können Sie noch mal kurz sagen, warum ist es wichtig, dass wir eine solche Strategie auch als Bundesregierung der globalen Gesundheit haben? Und wie profitiert auch Deutschland von so einer Strategie? Was wäre, wenn wir sozusagen uns in Deutschland nur um deutsche Belange hier vor Ort kümmern würden? Was hätte das für Folgen vielleicht für die Zukunft aus Ihrer Perspektive heraus? Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Herr Klimisch, bitte.
Wir tun uns ja schon schwer damit, Menschen an Grenzen zurückzuweisen, aber noch schwieriger ist es mit Infektionskrankheiten, mit Viren, mit globalen Gesundheitsherausforderungen. Insofern denke ich, dass wir mit einer globalen Gesundheitsstrategie einen ganz wichtigen Beitrag tatsächlich dazu leisten, zum einen globale Solidarität zu üben und diejenigen auch einzubinden, die weltweit von gesundheitlichen Herausforderungen betroffen sind. Aber das betrifft ja auch uns selber. Und wir haben es ja nun gerade irgendwie alle sehr in unserem kollektiven Gedächtnis drinnen durch die Corona-Pandemie, was eben genau ein solches Abkommen, was eine starke WHO als koordinierende Gesundheitsinstanz eben für uns auch für einen Mehrwert hätte. Darum noch mal ganz klar den Appell dazu auch. Wir setzen uns sehr stark dafür ein, dass die WHO, dass die anderen etablierten und gut funktionierenden multilateralen Töpfe, GFATM, Gavi, finanziell gut ausgestattet sind, dass sie gut koordiniert werden und noch besser miteinander koordiniert werden, um eben globale Gesundheit für alle zu ermöglichen. Wir sind da ganz klar Verfechter von FENRO, eines menschenrechtsbasierten Ansatzes. Aber wenn man die Frage sich stellt, was bringt das auch für uns, dann finden sich da, glaube ich, auch eine ganze Reihe an Antworten. Und wir haben in der Pandemie erlebt, welche Probleme es mit sich bringt, auch für unser Zusammenleben, auch für das Überleben hier, wenn wir uns diesen Themen nicht widmen. Und Klimawandel sei ein weiteres Thema mitgenannt, der das offensichtlich macht. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Klimisch. Jetzt geht das Fragerecht weiter an die FDP-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Frau Heinicke, Sie fordern, die Einbindung der Zivilgesellschaft noch zu verstärken und zu einer Vorbildfunktion für andere Länder auszubauen. Wie sieht es mit dem Global Health Hub Germany selbst aus? Gibt es dort auch in Ländern vergleichbare Strukturen oder etwas wie den Global Health Hub? Und sollte Global Health Hub Germany nicht auch eine Vorbildfunktion für andere Länder werden? Und Frau Anton, die Glora ist nur in 4 Jahren auf 1200 Mitglieder angewachsen. Da kann man nur gratulieren. Frage 1, müssen Mitglieder einen Beitrag zahlen? Und Frage 2, Sie fordern, interdisziplinäre globale Gesundheitsforschungsgemeinschaft in Deutschland soll weiter ausgebaut werden und die nächste Generation globaler Gesundheitsforscher sollten in Deutschland unterstützt werden. Wie soll das erfolgen oder haben Sie dazu positive Beispiele, die Sie nennen können? Vielen Dank.
Ja, vielen Dank an Frau Heinicke zuerst und Herrn Frau Anton.
Ja, vielen Dank, Herr Gerschau. Ja, zur Vorbildfunktion des Global Health Hub Germany berichte ich natürlich sehr gerne, dass wir schon das Vorbild für den Dutch Global Health Hub gebildet haben. Wir, die Niederlande, haben im vergangenen Jahr eine globale Gesundheitsstrategie veröffentlicht und zum Ende des Jahres hin nach unserem Vorbild auch einen Global Health Hub gegründet. In dem Dutch Global Health Hub ist es ein bisschen anders gestaltet. Da sind auch Regierungsvertreterinnen und Vertreter vertreten, meines Wissens. Ja, darüber hinaus kenne ich bisher noch keine weiteren Zusammenschlüsse, aber es gibt natürlich auf zivilgesellschaftlicher Ebene auch Netzwerke oder in Frankreich zum Beispiel Santé Mondiale 2030, auch ein Zusammenschluss, wo sich Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Akteursgruppen zusammengeschlossen haben. Natürlich, auch aus unserer Sicht, kann man das durchaus verstärken, insbesondere im osteuropäischen Raum. Jetzt mal innerhalb der EU gesprochen, haben wir solche Zusammenschlüsse noch nicht kennengelernt. Wenn Sie davon hören, dann setzen Sie uns gerne in Kontakt. Danke.
Ja, vielen Dank für die Frage. Die erste Frage ist schnell beantwortet. Nein, die Mitglieder zahlen keine Beiträge aktuell. Das ist BMBF finanziert. Wir laufen aber mit Sicherheit früher oder später auch in diese Frage der nachhaltigen Finanzierung hinein, werden uns da Gedanken machen über Modelle. Aber es ist, glaube ich, auch klar, dass die Forschungsförderung an sich, dass es schwierig ist, damit an das Einkommen zu generieren mit der Forschung. Wie soll die nächste Generation ausgebildet werden? Auch hier wirkt die Glora eigentlich strukturbildend. Es gibt ein Arbeitspaket, das sich genau dieser Frage widmet. Wir haben zum einen zum Beispiel ein Repositorium geschaffen, wo wir die Mitglieder auffordern, alle Kurse, die an ihren Universitäten angeboten werden für Doktoranden und für Postdocs, sichtbar zu machen, dass man das finden kann und dass man sich auch, wenn man in einem anderen Programm ist, an einer anderen Einrichtung forscht, dort beteiligen kann oder daran teilnehmen kann. Und im Moment arbeiten wir auch daran, ein Programm zu organisieren, dass sich Universitäten sozusagen zusammenschließen. Jeder Einzelne für sich hat vielleicht nur wenige Kurse und Angebote. Alle zusammen können dann eine größere Auswahl anbieten, sozusagen an Weiterbildungsangeboten im Rahmen.
Danke für die Antwort, der war jetzt deutlich überzogen. Falls wir eine zweite Runde haben, müssen wir es dann abziehen. Und jetzt hat Fragerecht die AfD. Herr Schneider, bitte.
Ja, danke schön. Meine Frage geht an Frau Heinicke. Sie forderten einen stärkeren Fokus auf klimaneutrale Gesundheitssysteme. Jetzt waren wir mit diesem Ausschuss im Februar dieses Jahres in Ruanda, haben uns dort ein Krankenhausneubau angeguckt, so ein relativ kleines Teil, Intensivstation. Ich war da sehr verwundert, denn Ruanda liegt direkt am Äquator. Man könnte da also prima mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach und einem Speicher für die Nacht im Keller die Stromversorgung sicherstellen. Stattdessen setzt man dort auf Anschluss an das instabile ruandische Stromnetz und Dieselgeneratoren. Ist das so die Richtung, in die auch Ihre Kritik geht? Oder wo, sagen Sie, brauchen wir mehr Klimaneutralität im Gesundheitssystem, gerade jetzt vor dem internationalen Hintergrund?
Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Ich habe ja zunächst einmal berichtet, was aus unseren Mitgliederstrukturen zurückgemeldet wurde. Ich denke, der Kommentar geht durchaus in eine Richtung, wo man sagt, der Umbau, der klimaneutrale Umbau von Gesundheitseinrichtungen muss tatsächlich in die Richtung von Photovoltaikanlagen und so weiter gehen. Natürlich ist das auch eine finanzielle Frage, denn Gesundheitssysteme in den Partnerländern müssen sich vielfältig natürlich zwischen einer universellen Gesundheitsversorgung oder überhaupt einer Basisversorgung und Investitionen in die baulichen Anlagen ihrer Gesundheitseinrichtungen entscheiden. Und insofern verstehe ich diesen Hinweis in der Rückmeldung als Aufforderung auch an die Bundesregierung, solche baulichen Neuerungen dort zu investieren. Danke.
Vielen Dank. Ich gucke mal in die Runde, gerade die Obleute von den verschiedenen Fraktionen. Wir hatten eigentlich eine zweite Fragerunde mit 2 Minuten vereinbart, aber wir kommen jetzt schon zum Schluss der Sitzung. Ich sehe von SPD, Grüne, sieht das Grün, da sehe ich, glaube ich, mehrheitlich so, dass wir keine zweite Runde machen. Bedanke mich bei Ihnen, bitte um Verständnis, weil wir hier wirklich versuchen, hier on time zu sein. Und vielen Dank auch für die Berichte und die Antworten. Und somit endet auch der öffentliche Teil unserer Sitzung.